Deutschlandfunk.
Players, der Sportpodcast.
Diese Europameisterschaft, sie befindet sich auf der Zielgeraden. Aber schon in 500 Tagen steht das nächste große Ereignis an im Fußball, die Weltmeisterschaft, die in Katar stattfindet. Das nächste große, umstrittene Turnier im Profifußball.
Ich würde sagen, das umstrittenste Turnier aller Zeiten und überhaupt.
Und die Frage nach dieser Europameisterschaft ist, hat sich der Blick auf dieses Turnier durch die Geschehnisse in den letzten Wochen verändert? Raphael Späth hier mit Matthias Friebe. Regenbogen. Das ist, glaube ich, das Wort dieser Europameisterschaft und die große Debatte, die darum entstanden ist, mit der UEFA, mit der Stadt München, mit auch Baku. Dort wurde nämlich eine Regenbogenfahne aus den Zuschauerrängen entfernt beim Viertelfinale Tschechien gegen Dänemark. Und ich frage mich so ein bisschen, Matthias, was würde denn passieren, wenn in Katar nächstes Jahr einfach so eine Regenbogenfahne in den Zuschauerrängen auftaucht? Wahrscheinlich das Gleiche, oder?
Das ist natürlich Spekulation, ne? Aber sagen wir mal so, um direkt deine Ausgangsfrage zu beantworten, dieses Turnier wird dafür gesorgt haben, dass wir uns in den nächsten anderthalb Jahren intensiver, als wir sonst getan hätten, mit dem Thema beschäftigen und dass wir rund um Katar nicht nur über leider viel zu viele tote Arbeiter auf den Baustellen reden, sondern die Menschenrechtslage und die Frage von Antidiskriminierung noch viel größer wird.
Die WM-Qualifikation, die läuft ja jetzt schon seit diesem Jahr. Und es gab bei den ersten Spielen auch jetzt schon Proteste gegen den Gastgeber. Human Rights war da das große Thema, Menschenrechte. Dass zum Beispiel die norwegische Nationalmannschaft, die diese ganze Protestwelle erst losgetreten hat, auf die T-Shirts geschrieben hat. Die deutsche Nationalmannschaft hat es danach gemacht. Ein paar andere europäische Länder waren da auch noch dabei. Die Frage ist natürlich, was bringt so eine Art von Protest, so eine Art von Symbolprotest, wie man es ja zum Beispiel auch bei der Regenbogenbinde interpretieren könnte.
Aufmerksamkeit, so wie es bei all diesen Protesten ist. Aufmerksamkeit, die, wenn man in bestimmte Medien guckt, schon seit Jahren da ist. Spätestens seitdem Sepp Blatter damals den Umschlag geöffnet hat und gesagt hat,
The winner is Katar.
Ich bin dir ja am Anfang schon ein bisschen vorlaut in die Parade gefahren. Das war ja so ziemlich die skandalöseste WM-Vergabe der Fußballgeschichte. Das war ja die Doppelvergabe, wo sowohl Russland als auch Katar die beiden WMs bekommen haben, 2018 und 2022. Das ist aber jetzt schon fast in den Hintergrund gedrängt. Es geht jetzt ja um die Rolle der Menschenrechte. Und ich würde mir wünschen, dass da noch mehr Proteste folgen von den Mannschaften, die über T-Shirts oder solche Aktionen hinausgehen und vor allen Dingen ein ehrliches Auseinandersetzen mit der Situation. Vielleicht kann man da ja auch noch weitere Schritte gehen als ein T-Shirt anziehen oder sich hinknien oder dergleichen.
Da sprichst du was Richtiges an. In Norwegen wurde ja auch schon debattiert, ob man das Turnier komplett boykottieren soll. Das sehen teilweise Spieler allerdings skeptisch.
Man muss sich ja die Frage stellen, was bringt ein Boykott von so einem Turnier? Ist es wirklich so, dass sich dann dort entscheidend was verbessert? Ändern sich dann die Arbeitsbedingungen? Ich glaube, nein.
Toni Kroos hat das gesagt Anfang des Jahres. Er spricht in seinem Podcast die Arbeitsbedingungen an, die natürlich hauptsächlich aufgrund des Kafala-Systems so schlecht sind, wie sie momentan sind. Das Kafala-System ist ein System, was Arbeitnehmer quasi abhängig macht von Arbeitgebern.
Mehr oder weniger entrechtet, kann man sagen.
Also man könnte von moderner Sklaverei sprechen beim Kafala-System.
Man muss aber auch dazu sagen, seitdem darüber berichtet wird, hat sich schon eine Menge getan. Das ist gelockert worden.
Das wurde zumindest so berichtet. Es gibt nämlich eine Sport Insight-Dokumentation von Anfang Juni, wo auch mit Arbeitern, die momentan in Katar sind, gesprochen wurde, die was ganz anderes berichten.
Das Kafala-System existiert weiterhin. Wir dachten, dass es die versprochenen Verbesserungen für uns geben wird. In Wahrheit geht es uns aber schlechter als vorher. Wir bekommen jetzt trotz Mindestlohn weniger Gehalt, weil die Firma unsere Boni gekürzt hat. Das ist alles sehr frustrierend.
Es wäre ein großer Skandal und es wäre ein großes Aufheben und es würde der FIFA wehtun, wenn jetzt sich viele Mannschaften entscheiden würden, da nicht zu spielen. Vielleicht im schlimmsten Fall, wenn jetzt alle Großen sich einig wären, würde diese WM nicht stattfinden oder vielleicht woanders stattfinden. Die Menschen sind trotzdem gestorben und der große Scheinwerfer geht halt weg von Katar. Von daher, das ist zwar ein beliebtes Argument im Sport, finde ich, zu sagen, naja, wir sorgen ja dafür, dass überhaupt über solche Themen gesprochen werden kann. Und in gewissem Sinne macht sich der Sport da ja auch leicht, dass man einfach sagt, ja, dann ist die Öffentlichkeit da und wir helfen ja. Und substanziell tun sie selber halt nichts. Aber es ist natürlich schon was dran, weil ohne das würden wir zwei im EM-Podcast nicht über Katar reden.
Aber ich finde, genau daran sieht man ja, wie viel Macht die Medien auch haben. Und ich finde, auch wenn dieses Turnier vielleicht nicht sportlich boykottiert werden sollte, sollte man zumindest mal über einen medialen Boykott sprechen. Marina Schweizer hat in der letzten Folge über die Macht gesprochen, die die großen Sportverbände haben, wenn es um Bildrechte geht, für die ja Milliarden auf den Tisch gelegt werden, auch von öffentlich-rechtlichen Fernsehstationen, und wo dann quasi der Sport in den Vordergrund gedrängt wird und all das Sportpolitische, was rund um den Platz geschieht, ausgeblendet wird, weil die Macht schlussendlich bei den Sportverbänden liegt. Weil schlussendlich wird dann der Sport übertragen und alle freuen sich und in 4 Wochen ist der Scheinwerfer dann schon wieder auf einem anderen Thema.
Ich würde in gewissem Sinne dagegen halten. Ich würde sagen, ich kann die Argumentation gut verstehen, aber ich glaube, es ist die Aufgabe von Journalisten, von kritischen Journalisten, darüber zu berichten, was ist, und etwas zu boykottieren. Wir haben zum Beispiel auch bei uns in der Redaktion länger über die Europaspiele von Baku geredet, die ersten, die auch politisch und sportlich höchst umstritten waren. Ich glaube, wenn man etwas ignoriert, was auf der Welt ist und was Milliarden Menschen interessiert, das Sportliche, dann machen wir unsere Arbeit halt auch nicht richtig. Unsere Aufgabe ist es aber, immer und immer wieder auf das hinzuweisen, was los ist. Also ich würde mir erwarten, ehrlich gesagt, dass zu prominenter Stelle an prominenten Sendeplätzen kritische Beiträge kommen, die sich mit der Situation auseinandersetzen. Weil wenn ein deutsches Spiel 40 Millionen Leute gucken oder 30 Millionen, da habe ich dann auch meinen Einfluss als Medium.
Dann ist aber die Frage, wie kritisch kann in einem Land wie Katar überhaupt berichtet werden? Pressefreiheit existiert in diesem Land nicht. Katar steht auf Platz 128 der Rangliste der Pressefreiheit von den Reportern ohne Grenzen. Und man hat ja schon bei dieser Europameisterschaft gesehen, wo einigen Journalisten die Akkreditierung verweigert wurde von so Ländern wie Russland, dass kritische Berichterstattung nicht gerne gesehen wird in solchen Ländern. Matthias, du warst jetzt bei den letzten großen Fußballturnieren immer als Deutschlandfunk-Reporter im Einsatz. Würdest du trotzdem nach Katar fliegen?
Ich habe mir da schon länger Gedanken drüber gemacht. Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen. Ich tendiere dazu, es zu machen. Vor dem Hintergrund, du hast gerade die Rangliste der Pressefreiheit genannt. Ich war vor 3 Jahren in Russland. Katar liegt auf 128, Russland liegt auf 150. Das ist nicht einfach. Ich weiß von Kollegen, mir ging es nicht so, aber ich weiß von Kollegen, deren Zimmer vom Geheimdienst durchsucht wurde während der Weltmeisterschaft in Russland. Ich glaube, man muss da die Möglichkeiten ergreifen, trotzdem kritisch zu berichten. Also ich erinnere mich immer noch sehr gut an eine Geschichte, die ich da machen konnte, in Begleitung einer politischen Delegation, die bei der WM in Russland war. Und ich hatte die Gelegenheit, mit einem Menschenrechtsanwalt zu sprechen, der verschiedene Oppositionelle, die in Gefängnissen saßen, vertreten hat. Und das konnte ich dann berichten. Und so, ehrlich gesagt, würde ich auch meine Aufgabe verstehen. Ich habe keine Ahnung, ob das gelingt bei so einer Weltmeisterschaft. Ich weiß aber, bei so einem Turnier kannst du trotzdem relativ frei dich bewegen und relativ frei das machen. Das wäre zumindest meine Erwartung auch für das Turnier in Katar.
Ist dieses Jahr und vor allem diese Europameisterschaft der Beginn einer neuen Zeitrechnung, wenn man es so ausdrücken will, von Sportlern und vor allem Fußballern, die ihre Plattform auch nutzen, um die unangenehmen, um die sportpolitischen, um die kritischen Themen in einem Land anzusprechen?
Vielleicht nicht der Startpunkt, aber ein Schritt in eine politischere Richtung. Also wir hatten das ja mit den Black Lives Matter Protesten auch schon mal in der Bundesliga. Ich glaube, du musst inzwischen, um zumindest, sagen wir mal, führende Positionen in der Mannschaft einzunehmen, wie Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, musst du in gewissem Sinne dich auch politisch äußern. Das gehört einfach zu deinem Aufgabenprofil inzwischen dazu. Ich glaube, es ist ein Schritt dahin. Wir müssen aber direkt einschränken. Diese Europameisterschaft ist auch ein weiterer Schritt zum Sportswashing von Katar, denn seit Februar ist Qatar Airways einer der Top-Sponsoren der UEFA und damit auch der Europameisterschaft. Die nutzen diese Bühne auch. Für die ist die Europameisterschaft ein Riesenschritt Richtung europäischer Markt. Wir kennen das Sponsoring, das Umstrittene beim FC Bayern München. Paris Saint-Germain hat einen katarischen Inhaber. Die sind quasi komplett fast schon ein katarischer Verein, kann man sagen, was das Geld angeht. Das ist ja die andere Seite und das hat schon vor diesem Turnier begonnen.
Wir berichten im Deutschlandfunk natürlich schon lange kritisch über diese Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Ich würde euch die Beiträge von Ronny Blaschke vor allem dazu empfehlen, falls ihr euch noch mehr über dieses Turnier in 500 Tagen informieren wollt. Das war's jetzt von uns. In der nächsten Folge gibt's ein Players-Update von Jessica Sturmberg und wir hören uns dann morgen wieder.